Herzlich willkommen im Dreiländereck bei Kontrafunk. Mein Name ist Florian Machel. Die Schweiz, Deutschland und Österreich. Drei Länder, die durch ihre räumliche Nähe und ihre Sprache eng miteinander verbunden sind. In diesem Sendeformat wollen wir erkunden, wo wir ähnlich denken und bei welchen Themen die Meinungen völlig auseinandergehen. Was verbindet uns, was trennt uns und wo können wir voneinander lernen? In der heutigen Folge Dreiländereck geht es um das Thema Antifa. US-Präsident Donald Trump hat die Antifa kürzlich als Terrororganisation eingestuft. Eine Entscheidung, die im Zusammenhang mit der Ermordung des konservativen Publizisten Charlie Kirk steht. Dass die Antifa in Wahrheit ein kommunistisches Kampfmittel ist, scheinen viele nicht zu wissen oder vergessen zu haben. Sozialismus und Kommunismus benötigen ihren Kampf gegen Rechts, um ihre Existenz zu rechtfertigen und die eigenen Mitglieder im unerbittlichen Kampf gegen einen scheinbaren gemeinsamen Feind einzuschwören. Antifaschismus wurde in Deutschland ursprünglich Anfang der 1920er Jahre von der Kommunistischen Partei Deutschlands als antikapitalistischer Kampfbegriff eingeführt. Man findet die markigen Sprüche der heutigen Antifa aber auch bereits in der blutigen Kulturrevolution des chinesischen Diktators Mao. Die Antifa der Gegenwart wirkt immer besser organisiert und wird von manchen als politische Vorfeldorganisation der linken Parteien wahrgenommen, zumindest aber als willkommener Helfer. Schockierend ist, dass auch die ehemals konservativen Parteien der Mitte die Antifa nicht bekämpfen, sondern zu tolerieren scheinen. Richtet sich ihr Terror doch gegen den politischen Gegner. Befürworter sehen in der Antifa eine notwendige Gegenmacht, ein Frühwarnsystem gegen autoritäre Strömungen, das rechte Netzwerke aufdeckt und die Demokratie schützt. Kritiker halten dagegen, die Antifa bewege sich selbst jenseits demokratischer Spielregeln, da sie Gewalt als Mittel politischer Auseinandersetzungen rechtfertigt und zunehmend auch anwendet. In Deutschland ist die Bewegung seit Jahrzehnten präsent. In der Schweiz steht sie aktuell nach den Ausschreitungen in Bern stark in der Kritik. Österreichs Justizministerin Anna Sporrer wiederum verhöhnte die Bevölkerung und erklärte öffentlich, von der Antifa kaum je gehört zu haben. Wir begrüßen zu diesem Thema in unserer Sendung Dreiländereck aus der Schweiz den Journalisten und Publizisten Ronny Grob, der sich mit dem Thema Antifa nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den USA intensiv auseinandergesetzt hat. Aus Deutschland begrüßen wir den Juristen Hans-Georg Maaßen, den ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Nachdem er eine Meinung äußerte, welche von jener der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel abwich, geriet er im etablierten System in Ungnade. Seither engagiert er sich publizistisch und politisch. Und aus Österreich begrüße ich den Unternehmer und Politiker Heinrich Sickel, Mitbegründer und Geschäftsführer des Magazins Freilich, das regelmäßig über Umtriebe und Straftaten der österreichischen Antifa berichtet. Ja, verlieren wir keine Zeit, gehen wir gleich in unser brisantes Thema. Herr Maaßen, können Sie uns kurz umreißen, was die Antifa ist, wo und wie sie gegründet wurde, also eine wissenschaftliche Begriffsdefinition, auf der wir in weiterer Folge aufbauen können?
Ja, Herr Machel, Sie haben vorhin schon einiges skizziert. Die Antifa steht in der Tradition der kommunistischen Kampfbünde in Deutschland der 1920er Jahre. Damals sind wiederholt kommunistische Kampfbünde gegründet worden, wie den Rote Frontkämpferbund, den Spartakusbund. Die schwache Weimarer Republik hat immer wieder versucht, diese zu verbieten, sie zu unterdrücken. Und Anfang der 30er Jahre ist auch in Nachfolge des verbotenen Rote Frontkämpferbundes die antifaschistische Aktion gegründet worden und deren Slogan war: Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft. Das Logo, das wir heute sehen von der Antifa, hatte damals schon ein linker Bauhauskünstler, nämlich Max Gerhardt, entworfen. Damals allerdings mit zwei roten Fahnen. Und diese beiden roten Fahnen sollten darstellen, zum einen die KPD und zum anderen die SPD, weil man damals auch hoffte, die SPD in diese antifaschistische Aktion mit hineinziehen zu können. Und es war damals schon klar gewesen, dass die Antifa den Auftrag hat, die NSDAP, aber auch alle, die aus deren eigener Perspektive als Rechte angesehen wurden, zu vernichten. Es war also die Knüppeltruppe und die Terrortruppe der KPD in den Anfang der 30er Jahre. Und natürlich wurde sie sofort verboten und unterdrückt, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. In den 60er Jahren ist sie wiederbelebt worden im Zusammenhang mit der 68er-Bewegung. 1971 ist erstmals Antifa in Erscheinung getreten und 1974 ist von dieser politischen Sekte in Westdeutschland, dem Kommunistischen Bund, die Antifa-Kommission Recherche gegründet worden. Und das ist das Besondere an der neuen Antifa, die dann ab den 70er Jahren gegründet wurde. Sie war nicht nur von Anfang an eine Terror- und Knüppeltruppe der politisch Linken, sondern sie sollte auch die Aufgabe der Tschekisten wahrnehmen und auch der Stasi zu recherchieren über den politischen Feind. Das heißt, Informationen zu generieren auf alle mögliche Weise, auch auf unerlaubte Weise, Wohnungseinbrüche, Posteinbrüche, also Mitnahme von Post und dergleichen. Und das hat sich in den 70er bis 2000er Jahren so weit entwickelt, dass die Antifa-Recherche, also nicht Antifa-Sportlergruppe, so nennen sich die Gewalttätigen, sondern dass die Antifa-Recherche für den politischen Bereich fast unabkömmlich war, weil sie Informationen über politische Gegner zur Verfügung stellte. Was wir heute sehen, ist im Grunde genommen die Spätentwicklung dieser Antifa, weil über Jahrzehnte die Antifa nicht ernst genommen wurde in Westdeutschland und dann in Gesamtdeutschland. Sie ist immer stärker geworden, infiltrierte das politische System. Wir haben jetzt Politiker in Deutschland, die aus der Antifa kommen, wie der SPD-Chef Klingbeil, der ganz offen sagt, dass er aus der Antifa ist. Eine frühere SPD-Vorsitzende Esken, die sich mit der Antifa solidarisch erklärte. Antifa-nahe Journalisten, Antifa-nahe Intendanten von Medien, sodass man sagen kann, die Antifa hat auch den Marsch durch die Institutionen bislang gewonnen.
Ich glaube, dass viele überhaupt nicht vor Augen haben, wo die Antifa eigentlich herkommt. Ich glaube, gerade in Deutschland wurde sehr stark verharmlost, dass es sich um eine friedliche Protestgruppe handelt. Dieser friedliche Protest ist auf den Straßen natürlich dann pervertiert worden durch Gewaltanwendung. Wir haben jetzt auch schon gehört, dass es verschiedene Gruppen der Antifa gibt. Die eine Gruppierung würde ich jetzt nach dem einstufen, dass es ein auch krimineller, illegaler Geheimdienst ist. Andererseits gibt es die erlebnisorientierte Antifa, die Gewalt und Terror auf die Straßen bringt. Da wäre es meine nächste Frage an den Herrn Sickel, der ja sehr viel publiziert über die Taten der Antifa. Die Gewaltgruppe der Antifa, wie nehmen Sie das wahr? Ist es in Österreich besonders stark ausgeprägt oder ist es ein internationales Phänomen, dass es hier einen Arm der politischen Parteien gibt, die mehr oder weniger das Grobe ausführt, mitten auf der Straße, mitten gegen den politischen Gegner?
Ja, wenn man schaut, wie es zum Beispiel bei den Demonstrationen gegen den Akademikerball in Wien, was da immer passiert ist in den Jahren, dann sieht man eigentlich ganz genau, dass hier der politische Arm von zum Beispiel den Grünen und anderen linken Parteien hier auf der Straße steht, in dem natürlich Mitarbeiter von Parlamentariern, von der Parlamentsdirektion dort drinnen und dabei sind bei der Demonstration. Damals war der Büroleiter vom Herrn Oehlinger, der damals ein grüner Mann, der war bei den Demonstrationen führend dabei. Dann waren natürlich die Jugendorganisationen bzw. die Studentenorganisationen der Grünen, der Sozialisten hier dabei und haben hier dann in Wien am Anfang eben demonstriert gegen den Ball und das ist extrem gewaltbereit geworden und wir können uns alle an die Bilder erinnern, wo am Stephansplatz wirklich Straßenkämpfe stattgefunden haben und da Leute dabei sind, die, also wie die Frau Strobel in vorderster Front, die von den sozialistischen Studenten und von den grünen Studenten mit der hämischen Gekicher dieses dann in den Tagen darauf gerechtfertigt haben. Also ja, es gibt diesen politischen Arm und die Nähe ist enorm. Die Nähe zwischen ist personell und ideologisch zu den Parteien, die im Parlament sitzen, vorhanden und groß.
Ich erinnere mich da an diese Demonstrationen. Da ist man damals mit dem Schild "Unseren Hass, den könnt ihr haben" durch die Straßen gelaufen. Es kam zu Gewalt, ich glaube auch Brandstiftung, Sachbeschädigung. Und die Veranstalter dieser Demo hatten damals eine Homepage und ich persönlich habe das damals aufgedeckt, dass die Grünen diese Homepage auch gehostet haben. Also hier gibt es offensichtlich schon eine massive personelle Nähe, wie Sie sehr richtig anmerken.
Ja, auch wenn man jetzt historisch hergeht, weil 1965 hat diese Antifa bei uns ja in Österreich begonnen, aktiv zu werden mit der Borodajkiewicz-Affäre. Und da war ja der spätere Finanzminister Lazziner an vorderster Front dabei. Und da hat es ja genauso schon Straßenschlachten mit der Polizei und freiheitlichen Studenten gegeben. Also das ist eine Kontinuität, die sich da durchzieht bis heute.
Ich nehme das Stichwort Straßenschlachten auf. Wenn man zurückgeht in der Geschichte, hat man das Gefühl, dass die Auseinandersetzung zwischen linksradikalen Gruppen auf der Straße und den Behörden früher viel intensiver waren. Dann kam eine Zeit relativer Ruhe, aber jetzt flackert das alles wieder auf. Und zwar gehen wir in die Schweiz, wo vor kurzem wirklich extrem gewalttätige Proteste unter Anführungszeichen in Bern stattgefunden haben. Und hier haben wir ein möglicherweise neues Phänomen, wir werden das gleich hören, und zwar verbrüdert sich die Antifa jetzt mit Islamisten auf den Straßen der Schweiz und verprügelt die Polizei, die Behörden oder auch Andersdenkende. Wie ist das einzuordnen?
Ja, also es gibt eine Tradition von Straßenschlachten von dem Schwarzen Block, wie der heißt, der in der Regel Zerstörungen anmacht nach den 1. Mai-Demonstrationen. Es gab die ersten Straßenschlachten 1968 in Zürich. Dann gab es viele Ausschreitungen in den 1980er Jahren. Dass die jetzt auch zusammen sind, also ich habe jetzt den NZZ-Artikel vor mir, da steht 18 verletzte Polizisten und 57 beschädigte Gebäude bei Gaza-Randale in Bern, aufgerufen hat aber die Gruppe Klimastreik Schweiz. Also da geht alles ein bisschen zusammen. Ich habe das kürzlich in Zürich gesehen, als ein Demonstrationszug am helllichten Nachmittag bei meinem Büro vorbeiging. Und da waren wirklich alle zusammen. Also Leute, die gegen höhere Bildungsgebühren demonstriert hat, aber dann eben auch die Palästina-Bewegung und dann auch einige Vermummte. Also an diesem Tag ging keine Gewalt davon aus. Aber man merkt schon, wie das immer enger zusammengeht. Themen, die ja wirklich nichts miteinander zu tun haben. Klimastreik, Palästina und irgendwie, wir sind gegen alles. Also das ist eine komische Melange, wo jetzt inzwischen dann eben auch Gewalt ausgeht. Und in Bern, ja, das hat schon viele schockiert, weil das war jetzt schon lange nicht mehr der Fall, dass es solche gewalttätigen Ausschreitungen geht. Und die NZZ zum Beispiel hat das in einem Kommentar auch scharf verurteilt als die Schande von Bern.
Ja, ich habe das Gefühl, dass in unseren drei Ländern die Bevölkerung überhaupt nicht hinter gewalttätigen Ausschreitungen auf der Straße steht. Darum ist es natürlich ein gewaltiger Tabubruch, was da in Bern passiert ist. Ich möchte aber nochmal geschichtlich zurückgehen. Die Verbrüderung der Antifa mit Islamisten, ist das wirklich ein völlig neues Phänomen oder gab es das früher schon? Ich erinnere daran, dass frühere RAF-Terroristen ja in palästinensischen Terrorcamps ausgebildet wurden. Herr Maaßen, können Sie uns hierzu einen kurzen Abriss geben, ob es eine historische Basis gibt, dass wirklich extremistische Terroristen aus dem islamistischen Bereich mit der Antifa gemeinsame Sache machen?
Ja, Sie sprechen die Vorgänge in den 70er Jahren an. Eine durchaus enge Zusammenarbeit zwischen den deutschen Linksextremisten bzw. Linksterroristen und palästinensischen Terrorgruppen, aber auch mit der Stasi in der DDR. Sie müssen die Mentalität der Antifa und der gewalttätigen Linksextremisten verstehen. Deren Vorstellung ist, die bürgerliche Gesellschaft ist der Feind. Sie wollen eine totalitäre, teilweise stalinistische, teilweise anarchistische Gesellschaftsordnung haben und deren Vorstellung ist, der Feind meines Feindes ist mein Freund. So kann man verstehen, dass das verhasste kapitalistische, bürgerliche, aus deren Sicht faschistische System auch mit Hilfe von palästinensischen Terrorgruppen oder auch islamistischen Gruppen zu Fall gebracht werden kann. Auch wenn vielleicht nach, aus deren Sicht, Beendigung dieses Krieges man wieder getrennte Wege geht oder man sich gegenseitig bekämpft. Es ist jedenfalls ein taktischer Partner in der Systemüberwindung, weil der Feind ist aus deren Sicht das bürgerliche System, die freiheitliche Demokratie.
Wir haben jetzt die Verbrüderung mit den Islamisten kurz umrissen, aber es gibt noch ganz andere Querfronten, die völlig unverständlich sind für viele Beobachter oder ich sage jetzt mal für den normalen Bürger unserer Länder. Früher war es ja so, dass die Antifa auf die Straße gegangen ist und gegen den Staat, gegen das Kapital protestiert hat und auch bereit war, hier Gewalttaten zu setzen. Heute scheint es sich völlig gedreht zu haben. Wir hatten den Wahnsinn der Corona-Zeit und hier ging jetzt die Antifa auf die Straße und kämpfte für die Interessen des Großkapitals, für die Interessen der Pharmaindustrie. Und wir haben auch Sprüche gelesen und gehört, dass sie zum Beispiel für eine Zwangsimpfung eintreten, die ja auch vom System, von den Staaten vorgeschrieben wurde teilweise. Da ist Österreich ja Vorreiter mit der Impfpflicht. Die Impfpflicht wurde politisch verkündet und von der Antifa auf den Straßen in die Köpfe der Menschen geprügelt. Herr Sickel, wie haben Sie das wahrgenommen und wie erklärt man sich so eine Verbrüderung, die es ja eigentlich nach der historischen Entwicklung gar nicht geben dürfte?
Also es war kurios, wie das passiert ist, wie in Wien diese großen Demonstrationen stattgefunden haben und die Antifa wirklich hier die Straßen blockiert und einfach niemanden durchgelassen hat, also auch diesen Terror gemacht hat. Ich kann mich erinnern, ich bin damals hier auch nach vorgegangen und direkt zur Demo gegangen und habe dann eigentlich fragen wollen, warum sie das machen. Und da hat es eigentlich keine echten Antworten gegeben. Aber sie haben geglaubt, das ist eher eine rechte Demo und gegen die muss man demonstrieren. Ganz egal, für was es da ist. Es ist mir eher vorkommen, wie wenn es ein Spaß wäre. Eine kuriose Geschichte hat es damals gegeben und die sind zusammengesessen, es hat keinen Abstand gegeben, überhaupt nichts. Und dann irgendjemand von diesen Antifanten ist zu mir gekommen und hat dann mit mir zum Reden angefangen. Und dann hat er gesagt, ja, aber wir müssen jetzt den Abstand wahren, wir zwei. Und da habe ich gedacht, ihr seid also komplett gläubige Irre, die eigentlich nicht wirklich irgendeine Idee dahinter haben, sondern ihr demonstriert ja nur gegen die augenscheinlich Rechten. Und ihr blockiert die augenscheinlich Rechten, weil halt die FPÖ und verschiedene andere Gruppen hier aufgerufen haben. Deshalb waren die eigentlich dort. Und da war auch irrsinnig viel Brutalität und Gewalt zu sehen. Warum das so ist, ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, weil sie ja an sich mindestens neutral sein müssten als Gruppe und im Gegensatz eigentlich wirklich da mitmarschieren müssten, weil das Großkapital hier Interessen hat und Interessen verfolgt und sie sich da vor den Kahn spannen haben lassen. Hochinteressante Geschichte, sieht man aber eigentlich nur, dass es ganz egal ist, für was es ist. Es ist ein bisschen so eine Randale-Truppe, die gegen rechts ist und inzwischen sehr wenig wirklich ideologischen Hintergrund haben. Wenn eine Veranstaltung stattfindet, dann wird dagegen demonstriert. Auf das Warum kann man lange warten.
Die Frage sollten wir tatsächlich auch an die Runde stellen, ob es da Unterschiede gibt in unseren Ländern. Also die Wahrnehmung teile ich, die Ideologie oder eine ideologische Gefestigtheit findet man bei diesen Antifa-Aktivisten nicht. Man kann sich auch sehr viele Interviews ansehen auf verschiedenen Kanälen, zum Beispiel auf YouTube gibt es immer wieder auch Interviewer aus dem konservativen Spektrum, die versuchen, mit diesen Demonstranten ins Gespräch zu kommen und die Antworten sind eigentlich immer erschütternd. Also die Herrschaften sind ja politisch und ideologisch völlig blank und scheinen da nur wegen der Erlebnisorientierung auf die Straße zu gehen. Aber wie ist das zum Beispiel in der Schweiz? Steckt da eine Ideologie dahinter? Sind die Herrschaften politisch gebildet?
Ja, einige bestimmt, aber moderne Anarchos sind mal einfach grundsätzlich dagegen. Und wie vorher erwähnt, also diese Corona-Demos, die waren ja überhaupt nicht einheitlich. Da gab es ja Esoteriker, da gab es Linke, Alternative, die waren überhaupt nicht rechts. Die haben sich eher bedroht gefühlt, weil sie die Herrschaft über die Straße haben. Und jetzt plötzlich neue Leute auf der Straße sind, dann war der Reflex wahrscheinlich, die müssen wir jetzt zuerst vertreiben. Aber vielleicht kann man auch mal noch zu den Gründen gehen, warum viele, gerade junge Leute, dann so gegen etwas sein wollen. Das war schon immer so. Die 68er wollten auch irgendwie gegen etwas sein. Und der Grund ist natürlich auch ein bisschen Langeweile im Wohlstand. Also all diese Leute sind ja dann offiziell gegen Industrie, Kapitalismus und Konsum. aber natürlich haben sie Handy, Computer, Internet. Man findet halt in einer Gesellschaft, wo alles funktioniert, wie zum Beispiel in der Schweiz, findet man halt wirklich nichts mehr so richtig, wo man echt dagegen sein kann. Und dann muss es irgendwie so was Absurdes, nicht Fassbares sein, wie Großkonzerne und bösartige Kapitalismen. Ich glaube, ein großer Grund, dass die jungen Leute auf die Straße treibt, ist einfach Langeweile. Die wollen ein bisschen Action im Leben und mal Existenz sich spüren. Merken, okay, da ist die Polizei, da passiert was, da kann ich verhaftet werden, da spüre ich mich selbst und meine Existenz. Das ist natürlich der total falsche Weg, das auszuleben, aber ich glaube, das ist der Grund dafür, warum so viele Leute da sind, weil es sind immer einige wenige, die dann wirklich überzeugt sind und die meisten sind Mitläufer. Übrigens im Rechtsextremismus auch.
In meiner Wahrnehmung könnte es auch oft so sein, dass Menschen eben irgendwas erleben wollen. Sie sind gelangweilt, wohlstandsverwahrlost und es hängt es ganz davon ab, in welcher Umgebung sie kommen, welche Freunde sie haben. Wenn man in der Schule jetzt mehr Antifa-Aktivisten kennenlernt, marschiert man vielleicht dort mit. Würde man Rechtsextreme kennenlernen, hätte man aber auch kein Problem damit, mit denen irgendwas anzustellen, wobei das in den heutigen Tagen eher theoretisch ist, also extremistische, gewalttätige rechte Ausschreitungen kenne ich persönlich überhaupt nicht. Vielleicht sehen wir uns das noch kurz in Deutschland an. Wie ist es dort? Hat die Antifa da eine einheitliche Ideologie? Ist da eine politische Bildung zu sehen oder verhält es sich ähnlich mit den Aktivisten auf der Straße?
Ja, das, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Machel, hatte auch unser Bundeskriminalamt in einem Gutachten mal festgestellt, einer wissenschaftlichen Studie, dass es abhängig ist von den sozialen Milieus, in die man hineinwächst, ob man dann eine rechtsextremistische, linksextremistische oder islamistische Gewaltkarriere hat. Es hat dann wenig mit Ideologie zu tun. Ich würde es nicht so unterschreiben, zu sagen, das ist dann vielleicht eine Langeweile oder dass man Selbsterfahrung in einer Gruppe haben will, dass man sich denen anschließt. Also das Bundeskriminalamt hatte damals in dieser Studie festgestellt, dass es oft Personen sind, die auf der Suche nach sich selbst sind. Also es sind Entwicklungsprobleme, die diese Leute haben und dass diese Leute auch ein mangelndes Selbstbewusstsein haben, das vielleicht auch an gestörten Familienverhältnissen liegt, dass sie sich dieser Gruppe anschließen und letztendlich zur Gruppe der wirklich Guten gehören wollen und zur Avantgarde gehören wollen. Das hat man besonders beim Linksextremismus festgestellt, bei diesen jungen Antifa-Leuten, so jung bis Anfang 30, dass das vielfach Leute sind mit einem gestörten Selbstwertgefühl, die sich dieses Selbstwertgefühl dann suchten und beschafften, indem sie dann rein infantilen Herzens glaubten, sie stehen auf der richtigen Seite, sie kämpfen für das Gute und sich in der Hinsicht auch völlig fanatisiert haben. Die Ideologie, die diese Leute tragen, das ist reine Firnis, das ist keine Substanz. Darin, wo sie ausgebildet werden, das ist die Technik des Kampfes gegen den politischen Feind. Aber keine Ideologieschulung, wie das noch so in den 20er und Anfang der 30er Jahre bei den linksextremistischen Terrortruppen in Deutschland der Fall war. Die Antifa nimmt für sich selbst in Anspruch, die politischen Gegner zu identifizieren, also Kampf gegen rechts. Wer rechts ist, entscheiden wir. Wichtig ist aber eine Markierung. Und gerade wurde ja vom österreichischen Kollegen darauf hingewiesen, wie es damals im Zusammenhang mit den Anti-Corona-Maßnahmen war und den Demonstrationen und wie die Antifa agierte. Ich hatte immer den Eindruck, dass linksextremistische Journalisten auch für die Antifa maßgebend sind, was die Markierung angeht. Wenn von diesen Journalisten eine gesellschaftliche Gruppe als feindlich angesehen wird, Stichwort Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten, ist diese Markierung auch für die Antifa-Knüppeltruppe relevant. Also die Antifa-Knüppeltruppe dann gar nicht mehr in Frage stellt, ob diese in Anführungszeichen Verschwörungstheoretiker wirklich rechts oder links sind oder ob das ganz normale Bürger sind, sondern das ist der Feind. Der Slogan "Schlag den Feind, schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft", dass die Antifa Knüppeltruppe, die Terrortruppe dann gegen die so markierten Gruppen oder auch Einzelpersonen vorgeht. Deswegen muss man auch immer aufpassen, wie linke Journalisten mit einzelnen Personen umgehen, wenn sie von diesen Journalisten als faschistisch oder als rechtspopulistisch markiert werden, hat das natürlich auch eine Relevanz für die Terrortruppen der Antifa.
Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den ich persönlich auch in Österreich beobachtet habe. Da gibt es einige Medien, die durch sehr extreme Wortwahl mittlerweile auffallen. Und scheinbar gibt es dann eine große Resonanz darauf. Aber bevor ich das jetzt alles erkläre, frage ich Herrn Sickel, der ja sehr viel darüber geschrieben hat. Gibt es diese Medien in Österreich und gibt es infolge dann auch Straftaten von Antifa-Gruppen?
Die Medien, die die Antifa unterstützen, die gibt's. Die sind ja, um als allererstes den Standard zu nennen. Und da gibt's ja mehrere Journalisten, der Fabian Schmidt und Colette Schmidt, die fast ausschließlich da arbeiten in der Recherche. Es hat ja auch diesen Verdacht gegeben, der sich nie erhärtet hat, dass also Standardjournalisten auch hier bei Stopp die Rechten und überall dort schreiben. Man kann fast davon ausgehen, dass hier die Verknüpfung da ist. Die sind ja auch immer bei diesen Demonstrationen dabei an vorderster Front. Das ist äußerst unangenehm, weil ja selbstverständlich diese Recherchearbeiten, die dann sonst nur auf diesen Antifa-Seiten zu finden sind, die werden da in die große Glocke gehängt und die werden hier groß gemacht. Und das ist natürlich unangenehm auch für denjenigen, der hier ausrecherchiert wird und der hier dann an den Pranger gestellt wird. Florian Klenk und wie sie alle heißen, die machen sich da gemein mit denen und sind da unter einer Decke, ganz klar. Das, was jetzt gesprochen wird über dieses Antifa-Verbot, über das werden wir wahrscheinlich später noch reden, aber hier ist eher das aufzutrocknen, dieses klar zu machen und dieses da einmal rauszubringen und einmal diese Leute an die Öffentlichkeit bringen. Also wir haben da ein Buch rausgegeben, da ist es ganz klar und schön zu sehen, wie das da passiert und wie die normalen Medien dann auf diese Antifa-Recherchen aufspringen. Das, glaube ich, dieser Sumpf gehört so einmal trocken gelegt und das wäre einmal eine sehr gute Geschichte. Ist aber ganz logisch, dass alle diese Gruppen und diese Zeitungen und so Geld vom Staat bekommen und wir leider jetzt da nicht sitzen, um dieses zu unterbinden. Wir können das aber jetzt einmal und sollten das groß machen und zeigen, dass das vorhanden ist. Dann wird die Bevölkerung auch nicht mehr entsprechend reagieren und diese Recherchen werden ja immer weniger, die werden immer zahnloser, weil es ist ja schon jeder fast ein Nazi und ein Faschist. Das heißt, eigentlich wird das immer weniger. Es bleibt aber dabei, dass es unangenehm ist. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, in der öffentlichen Verwaltung arbeitet, dann ist auch in Österreich das nicht einfach und dann wird man auch seinen Beruf verlieren und seinen Job verlieren. Also da ist es nicht so leicht. Aber für einen Freiberufler ist es ja inzwischen nichts mehr. Das juckt dann ja nicht mehr. Also ich glaube, das ist einmal wichtig, dass sich das Pendel nach hinten ausschlägt, dass sie einfach so überziehen, dass die Bevölkerung das einfach nicht mehr ernst nimmt. Und der permanente Nazi-Vorwurf ist ja schon so zahnlos und uninteressant, darauf fast nicht mehr reagieren muss. Dennoch, es werden Existenzen da schon vernichtet. Ich rede jetzt leicht, als sozusagen, bin da vorgestellt als Unternehmer, da rede ich relativ leicht und kann selbst aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Wenn ich aber ein Referent in irgendeiner Landesregierung bin, dann bin ich meinen Job los.
Ich kann vielleicht noch was ergänzen zum Einfluss des Journalismus in der Schweiz. Ich habe mal eine Auswertung gemacht der aller Printartikel der Schweizer Mediendatenbank 2022 und ich habe nach zwei Begriffen gesucht. Der erste Begriff, nachdem ich gesucht habe, war Ultrarechte, habe ich 476 Treffer gesucht. Der zweite Begriff war Ultralinke, habe ich 47 Treffer gesucht, also ein Unterschied von Faktor 10. Und die Realität ist natürlich genau umgekehrt. Also in der Schweiz gibt es kaum gewaltsame Ereignisse von Rechtsextremisten. Also es gibt Aufläufe, es gibt Treffen, es gibt Rechtsextremisten, aber Gewalt üben die fast keine aus. Und die Linksextremen machen natürlich total viel Gewalt. Also, und in den Medien sieht man genau das Gegenteil, oder? Also es wird immer von Ultrarechten geredet, die aber keine Gewalt ausüben und die Ultralinken werden fast nicht erwähnt, die aber fast alle Gewalt ausüben, oder? Und das ist halt schon ein Framing, das erschreckend ist und dass man sich wirklich auch im Alltag zu wenig bewusst ist.
Es ist ja auch diese seltsame Erklärung von der Seite der Antifa, weil die Gegenseite möglicherweise gewalttätig werden könnte, muss man mit maximaler Gewalt gegen sie vorgehen. Also das ist ja eigentlich eine völlig lächerliche und unlogische Erklärung, aber man hört sie ständig und das bestätigt diese Herrschaften auch in ihrem Ton. Wir haben im Grunde genommen übereinstimmend festgestellt, eine fundierte Ideologie fehlt den meisten dieser sogenannten Aktivisten. Man möchte daraus annehmen, diese Antifa-Fußsoldaten dienen Dritten als nützliche Idioten. Die Antifa marschiert für Impfungen, die Antifa marschiert für die Pharmaindustrie, die Antifa marschiert für das Klima. Ich denke, der nächste Schritt wird sein, dass die Antifa gegen Drohnenleugner marschiert und für den Krieg. Und der nächste Themenkreis, den ich mir hier ansehen möchte, ist, wer steht denn eigentlich dahinter? Es gab vor kurzem eine Antifa-Demo gemeinsam mit Palästina-Aktivisten vor der Universität Wien und eine polizeinahe Seite hat sich da sehr ausgebreitet darüber und auch analysiert. In der Sprache zum Beispiel der Klimaproteste haben sie Parallelen gefunden zu diesen Palästina-Protesten. Und sie behaupten, es steht eine gemeinsame Organisation hinter der Antifa. Und diese Organisation steht natürlich auch im Verdacht, das Ganze zu finanzieren. Das ist jetzt auch möglicherweise von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland wurde meines Wissens ja auch schon nachgewiesen, es gibt Finanzierungsströme von der Politik, von der öffentlichen Hand in Richtung Antifa. Wie ist es in der Realität, Herr Maaßen?
In der Realität ist es nicht ganz so einfach. Die Finanzierungsströme werden in Teilen vertarnt und abgedeckt. Also es gibt jetzt bei uns Hunderte von Millionen, die im Kampf gegen rechts vom Staat ausgegeben werden, bis hin eben in den Milliardenbereich, wenn man das über die letzten Jahre sieht. Dieses Geld wird an diverse Töpfe weitergegeben von NGOs, zum Beispiel über das Programm Demokratie fördern gegen Rassismus und Intoleranz. Wird dann Geld an NGOs gegeben. Dieses Geld von den NGOs wird dann wieder in Unterprojekte gegeben, wo dann letztendlich auch Geld wieder an die Antifa fließt, ohne dass dies jedenfalls deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Im Haushalt findet man überhaupt gar keinen Hinweis, sondern durch intransparente Strömung geht das Geld an die Antifa. Die Antifa ist in gewisser Hinsicht der militante Arm der linken politischen Parteien. In Deutschland kann man sagen, der Linken, da gibt es eine Martina Renner, die sich im Bundestag mit einem Antifa-Logo dann auch brüstet, der Grünen und vor allem der Grünen Jugend und der SPD. Man könnte umgekehrt auch sagen, die Antifa betrachtet diese Parteien als deren politischen Arm, wenn man auch sieht, wo ehemalige Antifa-Mitglieder dann auch hingegangen sind. Also da gibt es eine sehr enge Vernetzung in den NGO-Bereich, eine sehr enge Vernetzung in den Journalismus. Dazu gibt es Gelder, mutmaßlich auch von internationalen Stiftungen, die über Unterstiftungen oder über NGOs dann auch der Antifa zugutekommen. Vorhin ist gesagt worden, nützliche Idioten. Ja, in gewisser Hinsicht kann man aus der Außenperspektive sie als die nützlichen Idioten bezeichnen. Ich denke da immer wieder mit Blick auf die Mujahideen oder die Taliban in Afghanistan, die haben viel Geld aus dem Westen bekommen. Nicht deshalb, weil der Westen sie so gut fand oder weil Einzelpersonen Islamisten waren, sondern weil sie einem Zweck dienten, nämlich der Destabilisierung eines politischen Systems. Und so nehme ich es auch wahr, dass Gelder über diverse Kanäle auch an die Antifa gehen, auch mit dem Ziel, dass die Antifa das politische System hier schwächt, dass bestimmte politische Entscheidungen anders verlaufen würden, wenn die Antifa beispielsweise nicht zu Demonstrationen aufruft, wenn die Antifa nicht bestimmte gewalttätige Aktionen durchführen würde. Also alles in allem ist das ein nicht leicht aufklärbares Netzwerk und nicht klärbare Rollenaufteilung, wer in dieser Hinsicht welche Rolle hat, wer hier Weisung gibt, wer Weisungsempfänger ist.
Ich stelle die gleiche Frage nach Österreich. Herr Sickel, wer finanziert dort die Antifa? Da muss ja auch viel Geld dahinter stehen, wenn wir beispielsweise an das Drama am Perschbahnhof denken. Dort veranstaltete die Antifa ein länderübergreifendes Seminar an einer NS-Gedenkstätte, was für sich ja schon ein Skandal ist. Anwohner fühlten sich bedroht, zeigten das an, die Polizei schritt ein, ich will es nicht weiter ausführen, so viel Zeit haben wir nicht. Aber auf Fotos sah man zum Beispiel eine riesige moderne Bühne. Das muss ja jemand bezahlen. Also wer steht in Österreich hinter der Antifa und wer gibt das Geld? Weiß man das?
Das ist eben nicht so einfach, aber man kann nicht alle Ströme offenlegen. Aber selbstverständlich geht's über die Parteien. Wir wissen über die Grüne Akademie. Die hatten natürlich in der letzten Legislaturperiode sehr, sehr viel Geld. Über die ist das Geld gekommen. Über die Grüne Jugend und so weiter. Dann ist es natürlich auch international. Das wissen wir ja auch, dass verschiedene internationale Stiftungen hier Geld hergeben, um dann hier eine Vernetzung darzustellen. Natürlich gibt's auch private Unterstützer, die das hier machen. Aber ich denke, dass da diese Geldquellen die wenigsten sind. Es gibt x Organisationen, die über verschiedenste Bereiche und verschiedenste Schritte dann aus dem Staatstopf die Antifa finanzieren. Das geht ja nicht direkt, dass das Geld aus dem Infrastrukturministerium zur autonomen Antifa in Wien geht, sondern da gibt es x Stationen dazwischen und seien es verschiedene Verlage und andere Publikationen und unter Anführungszeichen zivilgesellschaftliche Vereine, die da das Geld bekommen und die da Unterstützungen bekommen. Und das gehört eigentlich noch viel, viel mehr aufgedeckt, diese Sümpfe eben trocken zu legen. Da passiert zu wenig. Warum passiert das so wenig? Selber ertappe ich mich dabei sehr oft. Es ist mir eigentlich egal, was die machen. Ich muss mich fast zwingen, mir das genau anzuschauen, weil ich mir denke, die sollen auch ihre Sachen machen und ich bin da eher fast tolerant, weil es mich gar nicht interessiert und bei uns sehr oft das nicht interessiert. Also ich kenne, komme aus diesem burschenschaftlichen Milieu, gibt's einfach, da macht man seine Sachen und die anderen sind dann eigentlich egal. Das ist aber genau der Weg, warum wir so große Gegnerschaft uns da bekommen haben. Ich glaube, dass der Fehler da in der Historie auch liegt, weil unsere Altvorderen, sagen wir mal, die in den 68er Jahren studiert haben und in Österreich war 68 noch auf der Universität der RFS, also der Ring Freiheitlicher Studenten, bei Weitem die größte Studentenpartei. Und unsere Leute haben dann Medizin studiert und Jus und irgendwelche technischen Studien, waren Maschinenbauer und haben gearbeitet. Und die anderen haben irgendwie Soziologie und Pädagogik und irgend sowas studiert. Wir haben darüber gelacht und haben gesagt, na, was willst du mit denen? Und inzwischen sind die da durch die Institutionen gegangen und die sitzen jetzt überall und unterstützen natürlich jetzt die wieder, die neue Antifa. Und jetzt haben wir sozusagen die Kacke am Dampfen und haben die überall drinnen sitzen, ihre Freunde vom Bundespräsidenten abwärts. Und da gibt es Unmengen an Geldflüsse über verschiedenste Organisationen, über verschiedenste Ecken, die dann schlussendlich auf der Straße landen und dann eben zulassen, dass es am Berschmannhof diese Veranstaltung gibt.
Sie sprechen da ganz ein wichtiges Thema an. Ich glaube auch, dass Konservative eher tolerant sind und andere Meinungen gewähren lassen. Das finden wir bei Linken nicht. Linke bekämpfen bis aufs Blut alle anderen. Sie wollen, dass nur eine Meinung übrig bleibt. Jetzt gibt es auch zu diesem Thema hin und wieder Desinformation, die immer wieder durch die sozialen Medien geistert. Es gäbe einen Verein Antifa e.V. und der würde von offiziellen Quellen ganz offen Demogeld zum Beispiel kassieren pro Demonstration und Antifa-Aktivist gibt so und so viel Geld. Das sind meiner Wahrnehmung nach alles Fälschungen. Fälschungen, die natürlich auch die Wahrnehmung verzerren sollen, beziehungsweise die Antifa möchte hier auch die Öffentlichkeit an der Nase herumführen oder simpel gesagt verarschen. Wie funktioniert das jetzt in der Schweiz? Wie verzahnt sind die verschiedenen Antifa-Gruppen mit der Politik und ist es dort denkbar, dass eine Finanzierung passiert?
Da weiß ich wirklich auch ein bisschen zu wenig Bescheid. Was ich weiß, ein SP-Politiker wie Fabian Molina wurde schon an so Demonstrationen, die auch zum Teil gewalttätig ausgearbeitet sind, gesehen. Und natürlich, die linken Parteien in der Schweiz grenzen sich zu wenig ab. Aber vielleicht können wir auch mal noch über Rezepte reden, die man hat gegen Randalierer, weil die NZZ hat einen guten Artikel gemacht mit 4 Rezepten gegen die Randalierer. Dabei sind neue und strengere Strafnormen gegen Randalierer, was ich sehr gut finde. Kosten auf Krawallmacher überwälzen, was ich auch sehr gut finde, weil die Kosten bleiben ja immer liegen und die meisten sind ja nach einer Nacht wieder raus. Dann wird erwähnt ein Verbot der Antifa und des Schwarzen Blocks. Das sehe ich als Liberale grundsätzlich ein bisschen schwierig. Verbote muss man eigentlich nur machen, wenn es nicht anders geht. Und als letztes ein Punkt, den ich persönlich für sehr gefährlich halte, ist mehr Kompetenzen für den Geheimdienst. Weil das ist eigentlich immer, wenn irgendwas passiert in Sachen Sicherheitslage in der Schweiz, aber eigentlich überall, da sagt man, ja, der Geheimdienst muss einfach viel mehr Geld erhalten und wir brauchen mehr Kontrolle und am besten überall Fingerabdrücke und Augen-Iris-Scan und Face-Recognition und so. Also das ist wirklich dann auch eine große Gefahr, wenn eine unübersichtliche Situation entsteht, dass man einfach sagt, ja, wir brauchen einfach mehr Staat oder wir brauchen mehr staatliche Stellen, die auch noch mitmischen und all die Leute überwachen. Also da würde mich die Meinung der anderen interessieren.
Ich würde auch sagen, wir kommen zum Thema, was kann man tun oder was kann eine Gesellschaft tun, wie realistisch sind Verbote der Antifa? Und da gibt es ja verschiedene Ansätze. In Österreich haben wir ja gehört von der Justizministerin, sie weiß gar nicht, was die Antifa ist, beziehungsweise kennt sie das nicht, was sie nicht kennt, kann sie nicht verbieten. In Deutschland ist ein großer Streit ausgebrochen, auch in den Medien. Natürlich muss hier auch wieder jeder gegen die AfD feuern. Ich lese zum Beispiel einen Titel vor aus der Frankfurter Rundschau, rechte Kampagne gegen die Antifa, AfD stößt auf breite Ablehnung. Also hier instrumentalisiert man diesen allgemeinen Hass gegen die rechtskonservative Partei und nimmt die Antifa öffentlich in Schutz. Und es gibt auch verschiedene Artikel, die jetzt ganz tagesaktuell sind, dass man eben überhaupt nicht verbieten könnte, was keine fixe Struktur hat, weil es eben keine Antifa e.V. gibt. Also kann man keinen Verein verbieten, wobei ich sagen muss, wenn man an islamistische Terrorzellen und Strukturen denkt, die sind auch nicht als Verein organisiert und können sehr wohl verboten werden. Wie realistisch ist ein Antifa-Verbot in Deutschland, Herr Maaßen? Ist das überhaupt politisch gewollt und wäre es machbar?
Zum Ersten, ich sehe nicht, dass es derzeit politisch gewollt ist. Wir sprachen schon darüber, dass die linken politischen Parteien in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz durchaus enge Verbindungen haben zur Antifa. Ich sehe die Antifa als die Terrortruppe zur Einschüchterung der politischen Gegner. Die haben kein Interesse daran, dass die Antifa verboten wird. Ein Herr Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, wird es nicht zulassen, dass die Antifa verboten wird. Rechtlich gesehen ist dies möglich. Es wird immer als Schutzbehauptung gesagt. Also es ist kein e.V., kein eingetragener Verein und kann nicht verboten werden. Nach unserem Vereinsgesetz, das eben ein Verbot vorsieht, geht es nicht darum, ob es ein Verein im bürgerlich-rechtlichen Sinne ist, sondern es muss einfach ein auf Dauer angelegter Personenzusammenschluss sein. Und das ist die Antifa zweifelsohne. Schon allein das Logo, das von allen verwendet wird, zeigt, dass es eben ein Zusammenschluss ist, auch wenn es teilweise in einer Art Franchise-System oder Lizenzsystem verwendet wird. Aber die Aufgaben und die Aktionen werden koordiniert. Es gibt eine Kommandoebene und wenn sie mal nicht da ist, gibt es eben eine Bezugsgruppenabsprache. Ich will damit sagen, juristisch ist das machbar. Alles andere, was dagegen eingewandt wird, sind Schutzbehauptungen. Ich finde es sehr gut, dass Donald Trump in den USA die Antifa als Terrorgruppe eingestuft hat. Sie ist auch juristisch gesehen in Deutschland eigentlich eine Terrororganisation, wenn nicht die politische Linke unter Gerhard Schröder in den 2000er Jahren den Paragraphen 129a, das ist eben Bildung einer terroristischen Vereinigung, geändert hätte, um Sachgewalt gegen gemeinschädliche Gewalt weitgehend herauszunehmen, sodass nach dem jetzigen Verständnis auch vor allem der politischen Linken die Antifa insoweit keine inländische Terrororganisation ist. Aber ich glaube, die Tatsache, dass Donald Trump diese Organisation als Terrororganisation ansieht und wie er jetzt vor ein paar Wochen zum Ausdruck brachte, er will sie auch als internationale terroristische Organisation einstufen, wird dies auch maßgeblichen Einfluss haben auf uns. Und ich möchte gerne sehen, wie deutsche Politiker, die sich zur Antifa bekennen, auf einem Flughafen in Washington oder in New York begrüßt werden. Ich kann nur hoffen, dass dies auch Konsequenzen für diese Politiker dann haben wird.
Herr Siegel, was müsste in Österreich passieren, um die Antifa zu verbieten? Wenn es um friedliche Konservative geht, sind Verbote ja nie ein Problem. Meiner Wahrnehmung nach hat sich zum Beispiel die identitäre Bewegung nie strafrechtlich etwas zu Schulden kommen lassen. Doch ist ihr Logo verboten und es gibt sehr viele Repressionen gegen diese Gruppe. Gegen gewaltbereite Terroristen, und die Antifa betont ja auch immer wieder gewaltbereit zu sein und Gewalt als Option in ihrem politischen Kampf einzusetzen, gegen die macht man eigentlich gar nichts. Wo geht die Reise in Österreich in Zukunft hin, auch wenn man berücksichtigt, dass die Freiheitlichen immer mehr Zuspruch erhalten?
Ja, es gibt ja auch sozusagen keine Mafia e.V. und dennoch wird die Mafia bekämpft. Also das kann ja nur das, was der Herr Dr. Maaßen gesagt hat, dem beipflichten. Hier kann man schon irgendwie Strukturen erkennen und dann bekämpfen. Also es gibt in Österreich diesen Mafia-Paragrafen und das könnte man natürlich ganz locker da auch anwenden. Wie kann man dagegen arbeiten? Wenn man sie ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zieht, das mögen sie nämlich gar nicht. Ich kann mich erinnern, es hat diesen Mensch Merz gegeben, der hat da hier recherchiert und war auf Demonstrationen und weiß Gott was alles. Das war eben die Kunstfigur Mensch Merz, der da auf Twitter und sonst wo überall gearbeitet hat. Und irgendwann ist man halt draufgekommen, dass der Mensch Merz der Herr Jerome Deving ist. Und dann gab es keinen Mensch Merz mehr, weil das war ihm sehr, sehr unangenehm. Und das ist vielleicht der Vorteil, weil der Herr Deving hat von Rechten in Österreich eigentlich nichts zu befürchten. Weil das war das Thema, was wir ja zuerst schon gesprochen haben. Also, dass dem jemand auflauert, das glauben die nämlich, ja, weil sie es selber tun. Und sie nehmen an, dass die Rechte das auch tun wird. Und deshalb haben sie, sobald sie irgendwie in der Öffentlichkeit sind, eine riesige Angst. Man muss einfach diese Recherchearbeiten weiter durchführen. Ich erwarte mir jetzt nicht in der nächsten Zeit, wir haben mindestens noch 4 Jahre diese Regierung, die wir jetzt haben, da wird genau gar nichts passieren, wie die Frau Justizministerin ja selbst gesagt hat, mit einem süffisanten Lächeln, sie kennt die Antifa gar nicht. Die haben andere Dinge, die sie zu bekämpfen haben und das ist halt im Prinzip hauptsächlich der Kampf gegen die FPÖ und ihre Vorfeldorganisationen. Und das tun sie und das werden sie auch tun. Also müssen wir selbst uns auf die Beine stellen und diese Strukturen noch mehr öffentlich machen. Ja, das heißt, wir sind da leider aufgrund auch dieser Thematik, wie wir sie zuerst gesprochen haben, dieser Toleranz immer ein bisschen langsam und haben zum Beispiel auch verabsäumt, diesen Skandal am Berschmannhof da noch viel, viel mehr zu thematisieren. Ist ja ganz spannend, was da alles passiert ist, welche Leute da oben waren, welche Leute hier zu sehen waren, was die für Transparente gehabt haben. Das muss einfach noch viel mehr raus, weil in der Öffentlichkeit hört man nur die armen Kerle da oben am Berschmannhof, die werden von der Polizei verfolgt und das ist eigentlich fast genau das Gleiche wie 1945. Das ist das, was man in der Öffentlichkeit hört, wer dort oben ist, wer dort aufruft, welche, was weiß ich zum Beispiel, das ist direkt lustig zum Lesen, was man da oben darf und was man nicht darf. Also ich habe noch bei keiner rechten Akademie so eine genaue Handlungsanweisung gelesen, wie man sich benehmen muss. Ein Absatz ist, nur wenn es überhaupt nicht geht, soll man auf harte Drogen nicht verzichten. Das ist total schräg. Also wenn man das öffentlicher macht, ja, und über diese freien Medien hinausgeht, ja, dann glaube ich, dass man das hinkriegt. Und da ist aber die FPÖ schon auf der richtigen Richtung, weil sie ja jetzt, und das glaube ich, muss die AfD auch machen, die FPÖ hat es geschafft, ein eigenes Medium in Strukturen aufzubauen, ein eigenes Medienimperium über soziale Medien, über FPÖ-TV und so weiter. Und die können da wirklich schon ganz, ganz viel abdecken. Und dann gibt es noch das Vorfeld mit den verschiedenen Magazinen und TV-Stationen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man hier die Strukturen öffentlich macht. Und im Prinzip, wenn man jetzt noch schaut, wenn da wieder Herr Ferhat Kocak da vor wenigen Tagen, was der für einen Zirkus aufgeführt hat im Bundestag, das ist ja recht lustig zu beobachten. Und der fühlt sich ja wirklich selber als der Freiheitskämpfer. Und wenn man dann, was ja die AfD wirklich gut gemacht hat, hier dieses Video, was er ein paar wenige Tage vorher aufgenommen hat, wo es wirklich um Gewalt geht, wenn man das da gegenüberstellt. Also ich glaube, so kann man das machen. Der Herr Kocak hat alle diese Videos runtergenommen. Warum hat er sie runtergenommen? Ja, weil er natürlich Angst hat davor, weil das einfach gar nicht geht.
Sehr gutes Stichwort Öffentlichkeit für die Antifa. Die Protagonisten dieser Richtung sprechen immer von Gesicht zeigen, sind in Wahrheit aber vermummt. Die Linken und die Antifa nehmen immer für sich in Anspruch, die einzig wahre Mehrheitsmeinung zu vertreten. Und nachdem linke Journalisten die Medien kontrollieren, wird diese Ansicht auch ständig publiziert. Aber es gibt dann doch deutliche Unterschiede zwischen der publizierten Meinung und der Meinung der Menschen im Land. Ich würde in einer kurzen Schlussrunde jetzt gerne abfragen, was sagt die eigentliche Öffentlichkeit, was sagen die Menschen zur Antifa? Beginnen wir in der Schweiz.
Ja, das ist natürlich komplett anders. Also die Leute sind natürlich gegen Krawallmacher, die finden das nicht gut und die finden auch, dass man die stärker strafen muss. Ich würde auch sagen, ein Verbot von der Antifa, das bringt jetzt nicht so viel. Das ist ein bisschen wie beim Verbot von Drogen, das geht dann schnell mal in den Untergrund. Wichtig für junge Leute ist vor allem konsequent strafen, zeitnah strafen und öffentlich machen. Insgesamt denke ich, dass linke Gewalt vor allem einschüchtern soll. Also auch Leute, die ganz normal bürgerlich leben, die sollen verunsichert werden und eigentlich Angst haben, dass ihr Auto als nächstes angezündet wird. Und das ist eigentlich das Problem. Und natürlich hat die breite bürgerliche Gesellschaft ein großes Problem damit und völlig zu Recht.
Dann die gleiche Frage nach Deutschland.
Mein Eindruck ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung Antifa gar nicht versteht. Also wenn man die Leute fragt, sind sie antifaschistisch, da wird fast jeder sagen, natürlich bin ich antifaschistisch. Und die Propaganda, und Sie sprachen gerade so von Gehirn, welche Propaganda verfängt bei vielen Menschen, dass sie glauben, die Antifa wäre wirklich antifaschistisch. Nein, sie ist nicht antifaschistisch. Antifa ist der Name für eine totalitäre, terrorartige Knüppeltruppe der politischen Linken. Und das verstehen viele Bürger nicht, die sich damit nie beschäftigt haben. Deswegen ist die Aufklärung, was Antifa ist, was deren Ziele sind, was Kampf gegen Rechts bedeutet, nämlich Kampf gegen das Bürgertum, einfach auch wichtig, dass die einfachen Bürger es bei uns auch verstehen. Es geht ja nicht um einen Kampf gegen einen wiederkommenden Hitlerismus oder Nationalsozialismus. Nein, es geht darum, dass die Antifa für eine totalitäre Gesellschaftsform steht. Noch ein Wort zu dem, was Ronny Grob gerade sagte, was ein Verbot angeht. Ich halte ein Verbot für zwingend notwendig und es ist auch sehr erfolgreich, weil das hat in der Vergangenheit immer gezeigt, und ich habe Verbotsverfahren im Verfassungsschutz betrieben, wenn man die Struktur zerschlägt, denen die Bankkonten wegnimmt, denen die IT wegnimmt, denen die Logos verbietet, ist das ein sehr schwerer Schlag. Ich will nicht sagen, dass das die Lösung ist, aber die fangen zunächst mal wieder bei Null an. Und das ist schon mal sehr wichtig, dass man Strukturen zerschlägt, dass man denen die Möglichkeiten nimmt, über Social Media, über Internet miteinander zu kommunizieren, indem man den Leuten das wegnimmt.
Dann diese Frage auch nochmal nach Österreich. Wie ist die Öffentlichkeit gegenüber der Antifa eingestellt? Sie bemerkt ja doch, dass es immer wieder zu Schmierereien kommt, es kommt zu Übergriffen, es kommt zu Brandanschlägen auf Fahrzeuge, auf Parteilokale, auf vor allem die Verbindungshäuser von Burschenschaften. Also hier ist wirklich schon sehr viel passiert. Findet die Öffentlichkeit das in Ordnung?
Also ich glaube, da gibt es ja Stadt-Land-Gefälle in den Innenstadtbezirken, die da jetzt zu 30% grün wählen, gibt es eine gewisse Sympathie. Die gehen mit denen gemeinsam demonstrieren. Bei den Demos gegen den Akademikerball marschiert ja nicht nur die Antifa, sondern da geht der Soja Malte auch mit seiner Frau, die da in schicken Waldviertlerschuhen und Batikhosen mitrennen. Das sind irgendwelche Grünwähler, die studiert haben und die finden das gar nicht so schlimm und die blenden diese Gewalt ein bisschen aus. Das ist halb so schlimm. Hingegen, ich weiß nicht, in den Außenbezirken von Wien ist das schon ganz anders und am Land ist es auch ganz anders. Also da ist das totale Unverständnis da. Ich lebe ja da in Kärnten und wenn ich da über Antifa rede, egal welche Parteianhänger das sind, ist das was total Unmögliches. Ja? Total unverständlich, wie kann man gegen einen Ball demonstrieren? Also da sehe ich dieses Gefälle. Ja, die einen haben da wenig Schwierigkeiten und die anderen haben ein totales Unverständnis. In einer Stadtbezirk von Wien oder Neuhaus denken die ein bisschen anders wie in irgendeiner Landgemeinde in Niederösterreich oder in der Steiermark.
Viele Dinge lassen sich nur mit Humor ertragen. Ich nenne die Antifa auch gerne mal Antifaschingsgilde, weil es da nichts zu lachen gibt. Den Humor sollten wir uns aber nicht nehmen lassen und auf konservativer Seite kennen wir nicht nur Toleranz, manchmal vielleicht ein wenig zu viel. Wir dürfen auch noch Spaß haben und müssen nicht alles im Leben bierernst nehmen. Sie hören Kontrafunk und das war unsere Sendung Dreiländereck zum Thema Antifa. Ich bedanke mich bei unseren Teilnehmern Ronny Grob aus der Schweiz, Hans-Georg Maaßen aus Deutschland und Heinrich Sickel aus Österreich. Durch die Sendung führte sie Florian Machel. Vorbereitung und Redaktion Katharina Kleppe. Technik Oliver Höhn. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter.